Wer hat den Film Verwünscht schon gesehen? Nicht Tangled, Enchanted heißt es auf Englisch. Es geht um eine Prinzessin, die heißt Giselle. Sie kommt aus einem märchenhaften Land. Also der erste Teil des Films ist auch ein Zeichentrick. Und dann kommt sie in die reale Welt, in unsere Welt. Und sie begegnet einem Mann, der heißt Robert. Er ist verlobt mit einer Frau. Und die erleben gerade schwierige Momente in ihrer Verlobung. Und Giselle will ihm helfen, ja, ein bisschen so blauäugig, sie kommt aus Märchenland und so. Aber da gibt es ein Lied in dem Film, der heißt, wie zeigst du deine Liebe? Und da bringt sie etwas sehr Wichtiges tatsächlich auf den Punkt. Denn sie fragt ihn, woher weißt sie, dass du sie liebst? Keine Sorge, ich werde dieses Lied für euch nicht singen. Aber zusammengefasst ist die Botschaft des Liedes einfach die, es reicht nicht einfach zu sagen, dass du jemanden liebst, sondern du musst es auch durch konkrete Taten zeigen. Und sie nennt ein paar Beispiele. Männer, ich gebe euch diese Tipps kostenfrei. Mit ihr tanzen gehen, ein Lied für sie schreiben, Kleider in ihrer Lieblingsfarbe tragen und so weiter. Ich muss gestehen, ich mache sehr wenig davon. So fordert Gott in der heutigen Predigtstelle auch. Aber nicht nur kleinen, süßen Liebesbeweisen, sondern eine sehr große, eigentlich sehr unangenehme Liebesbeweis. Man könnte sagen, sogar eine Zumutung. Wir haben in den letzten Wochen viel darüber gehört, wie Gott Abraham liebt, also er hat ihm große Gnade und Liebe gezeigt, einzigartige Berufung, einzigartige Verheißungen. Gott hat sich einseitig auf Abraham festgelegt, das haben wir in Kapitel 15 sehr klar gesehen. Gott ist Abraham völlig hingegeben. Und nun stellt sich die Frage, ist Abraham Gott völlig hingegeben? Ist das alles nur ein Lippenbekenntnis von Abraham, oder ist es wirklich echter Glaube? Das wird hier in Frage gestellt, beziehungsweise Gott will das jetzt prüfen. Und das ist, was wir auch für uns mitnehmen können aus dieser Predigt. Klär schon mal, wo wir hinwollen. Gott will keine intellektuelle, theoretische Beziehung mit seinen Kindern führen, sondern eine wahre, eine innige Vertrauensbeziehung, die durch Taten zum Ausdruck kommt. So zum im ersten Punkt einsteigen, eine Prüfung, die das Herz zutiefst zerreißt. Verse 1 bis 6. Abraham geht seit langem mit dem Herrn. Er ist im Glauben hinausgegangen, haben wir gelesen, Kapitel 12. Aber der war nicht immer der Glaubensheld. Das haben wir auch oft gesehen, nach und nach gesehen. Also der war nicht so immer auf Höhe. Der hat auch einige Tiefen erlebt. Der hat in seinem Glauben auch manchmal geschwankt. Der hat im Unglauben immer mal wieder auch gehandelt. Nun, obwohl Gott sich einseitig auf Abraham festlegt, ist Gott nicht egal, wie Abraham und grundsätzlich wie Menschen, die zu ihm gehören, zu ihm stehen oder mit ihm umgehen. Vielleicht haben wir die Vorstellung, Gott ist wie die Großtante, die wir vielleicht nur ein- oder zweimal im Leben gesehen haben. Vielleicht in einer Familienfeier oder Familienhochzeit. Ansonsten haben wir sie nie gesehen, aber immer schickt sie uns Geld oder Geschenke zu Weihnachten oder Geburtstag. Also wir finden sie schon nett, aber sie ist sehr weit weg. Wir kennen sie eigentlich nicht. Wir haben keine Beziehung. Gott will so eine Beziehung nicht. Er will keine Scheinbeziehung. Er will seine Kinder ganz. Er will, dass seine Kinder ganz dabei sind, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele dabei sind. Und deshalb will Gott Abraham eben nun prüfen. Nach allen Jahren stellt sich die Frage, hat Abraham endlich gelernt, Gott vollkommen zu vertrauen? Glaubt er wirklich Gottes Wort? Und noch mehr als das, bedeutet Gott ihn mehr als alles andere, was er hat, auch sogar mehr als sein Wertvollstes? Nun, man kann sich die Frage stellen, ist Gott aber nicht allwissend Kennt er Abrahams Herz nicht? Warum muss er ihn prüfen? Nun ja, Gott kennt natürlich Abrahams Herz. Gott weiß alles. Er ist allwissend. Er hätte auch so voraussehen können, was Abraham tun wird. Diese Prüfung ist nicht dazu da, damit Gott etwas Neues lernt, was er davor nicht wusste und was er sonst nicht hätte wissen können, sondern es ist damit seiner theoretischen Glauben, von dem Gott eigentlich schon weiß, reell wird, zum Ausdruck gebracht wird. Das ist eine spannende Sache. Also Gott tut das auch für sich in gewisser Weise. Also das sehen wir auch hier. Also für Gott ist eine gelebte Beziehung wichtig. Er will nicht nur eben theoretisch über Liebe wissen, sondern auch erfahren. Ich habe dazu mehr Gedanken, aber das würde die Rahmen hier sprengen. Ihr könnt gerne mich dazu fragen später, das ist schon sehr spannend. Aber auf alle Fälle ist das auch Teil davon. Gott will seine Liebe erfahren, also das in Erfahrung bringen. Aber wichtiger für uns hier vielleicht ist dieses andere Aspekt. Gott tut das auch für Abraham. Gott will Abraham eine Möglichkeit geben, seine Liebe wirklich zum Ausdruck zu bringen, sein Vertrauen zum Ausdruck zu bringen. Seine Liebe zu konkretisieren. Und für uns ist es auch sehr wertvoll, diese Geschichte. Gott will uns sagen, so sieht echten Glauben aus. Das drückt sich in Taten aus. Und wir sehen, diese Prüfung ist überhaupt nicht leicht. Ja? Vers 2. Schaut, wie die Prüfung angekündigt wird. Und man kann sich das vorstellen, mit jeder Aussage dringt Gott immer tiefer in Abrahams Herz ein. Ja? Da, wo sein wichtigster Schatz ist. Er fängt an, dein Sohn, ja, dein eigenes Fleisch und Blut, der aus deinem Leib hervorgegangen ist. Deinen einzigen. Ja, okay, Abraham hatte auch Ishmael, aber dies ist der einzige von Sarah, von seiner Frau. Das ist der einzige Kind der Verheißung. Und dann betont Gott auch nochmal, den du lieb hast, Untertreibung vielleicht, 25 Jahre auf dieses Kind sehnsüchtig gewartet. Davor 75 Jahre haben sie gekämpft mit Kinderlosigkeit grundsätzlich, bevor sie überhaupt zu dieser Verheißung gekommen sind von Gott. Und dann einfach am Ende noch der Name Isaac wird namentlich genannt. Gott meint ihn wirklich. Du hast es nicht falsch gehört. Okay, was soll ich mit denen machen, Gott? Opfere ihn. Gib ihn mir zurück. Was hättest du getan? Wenn Gott von dir etwas fordert, wofür du viele Jahre gewartet hast und so wertschätzt, dein größter Stolz, dein größter Schatz, deine größte Freude, was hättest du gemacht? Gott, das ist nicht dein Ernst. Das hast du selber mir gegeben. Das kannst du nicht von mir fordern. Ich habe viel zu lange dafür gewartet. Was soll das? Das hat Abraham nicht gesagt. Erstaunlicherweise zögert er nicht, er grübelt nicht darüber nach. Schau, Vers 3, gleich am nächsten Morgen steht er auf, bereitet alles vor und geht auf den Weg. 90 Kilometer nördlich von Beersheba, Land Moria. Es braucht ungefähr ein paar Tage, also am dritten Tag danach, also an dem dritten Tag, erreichen sie die Gegend, also anderthalb Tage später quasi, Vers 4. Und es muss ein sehr schwerer Anblick gewesen sein, ja, also er sieht diesen Ort. Es wird real, sein Verlust. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, jemanden, den ihr liebt, ihr habt ihn verloren und irgendwie ist es noch nicht real. Und dann kommt der Tag der Beerdigung und man ist da am Grab und sieht das. Das wird real. Er sieht diesen Berg, das wird real. Das ist der Berg, wo sein Sohn getötet werden wird. Kurz vor dem Berg trennt sich Abraham von den zwei Knechten, Vers 5, und dann Vers 6 geht er allein mit Isaak, dem Opfer, samt Holz, Messer und Feuer für die Vollstreckung dieses Brandopfers. Wir können uns kaum vorstellen, was in Abraham aufgewühlt ist. Eine schwierigere Sache, glaube ich, hätte Gott von Abraham nicht fordern können. Diese Stelle fordert uns heraus, oder? Nun, die meisten von uns werden wahrscheinlich nie eine so große Glaubensprüfung bekommen. Aber Gott kann auch unseren Glauben in vielen kleinen Momenten unseres Alltags prüfen, genauso auf diese Weise. Und vielleicht auch in größeren Momenten. Er fordert uns manchmal auf, wertvolle Dinge aufzugeben im Vertrauen auf ihn. Das können Dinge sein, die wir schon haben, aber es können auch Wünsche sein. Dinge, die wir uns wünschen. Und das kann auch oft tatsächlich Sachen sein, die an sich gut sind. Gaben von Gott. Wie in diesem Fall. Es kann ein Traumjob sein, es kann ein bestimmtes Hobby, es kann ein bestimmtes Lebensziel sein, die wir schon immer hatten. Es kann den Wunsch sein, verheiratet zu sein. Es kann den Wunsch sein, Kinder zu haben. Es kann auch den Wunsch sein, andere Kinder zu haben. Es kann eine Freundschaft bedeuten, die wir aufgeben müssen, die uns viel bedeutet. Es kann sein, ein geliebter Mensch, den wir im Begriff sind, zu verlieren, aus irgendwelchem Grund sein. Sind wir bereit, im Vertrauen auf Gott unsere Hände zu öffnen, zu sagen, der Herr kann es nehmen? Und warum fordert Gott gerade diese Dinge, die meine größten Schätze sind, vielleicht fragen wir uns. Warum diese Dinge, warum nicht irgendwas Leichteres? Will er unseren Spaß einfach verderben? Nein. Gott will der größte Schatz unseres Herzens sein. Deshalb geht er an die größten Schätze unseres Herzens manchmal. Gott will auch, dass wir ihm vertrauen, dass er den Überblick hat über alles, nicht wir. Und dass er mehr weiß als wir, was das Beste für uns ist, vertrauen wir ihm da. Aber noch ein weiterer Aspekt. Gott will Menschen um uns herum durch unser Zeugnis in solchen Krisenmomenten zeigen, dass er der Wertvollste ist. Und dass er vollkommen vertrauenswürdig ist. Wenn andere Menschen davon mitbekommen, dass wir Licht auf das Wertvolle, was wir haben in Jesus, in Gott. Ich habe ein sehr bewegendes Beispiel gesehen in einem Dokumentarfilm, American Gospel, vielleicht kennt der eine oder andere das. Und in diesem Dokumentarfilm gibt es das Zeugnis von einer ganz normalen Familie, also nichts Besonderes über diese Familie, die Familie Berger. Die Frau heißt Catherine Berger, und sie hat Gesundheit als ihr größter Idol gehabt, also das, was sie wirklich wertgeschätzt hat. Und sie hat erlebt, wie ein Jahr nach dem anderen, das einfach komplett auseinandergefallen ist. Ihre ganze Gesundheit. Sie hat zig OPs haben müssen. Sie hat so eine kuriose Krankheit, die sehr wenige Leute haben bekommen. Und also in dem Film selbst siehst du sie mit einer Sauerstoffmaske. Wirklich sehr gebrechlich. Und der bewegendste Moment für mich in diesem Dokumentar, also in diesem Segment, war, als sie gesagt hat, ich würde mein Leben davor nicht zurückwollen. Weil in diesem Leid habe ich gecheckt, wie wertvoll Gott ist. Und das war für mich wow. Sie hat Gott auf so eine Weise erlebt, dass sie ihre Gesundheit nicht mehr zurück will, weil sie das hat. Das ist zeugnishaft, ihr Lieben, wenn wir unser Wertvolles für Gott aufgeben. Nun, was passiert dagegen, wenn wir Gott seine Forderung verweigern? Habt ihr schon versucht, Sand festzuhalten? Je fester man drückt, desto schneller zerrinnt das, fällt es aus der Hand, zerbröselt, geht weg. So sind die Dinge, an die wir festhalten. Wir verlieren sie früher oder später so oder so. Andererseits halten wir unsere Hände geschlossen für Gottes Gaben, wenn wir versuchen, diese Dinge festzuhalten. Gott will uns viel mehr beschenken, als das, was er von uns wegnehmen will. Aber unsere Hände sind geschlossen. Hätte Abraham Isaac wegen Unglauben nicht abgegeben, hätte er Isaac für eine Weile zwar behalten, aber den Segen Gottes letztlich verwirkt. Das wird später in unserem Text sehr klar. So, ihr Lieben, haltet nicht fest an Gottes Gaben, sondern haltet lieber eure Hände offen. Zwar laufst du dadurch, dass Gott dir wichtige Dinge wegnehmen könnte, aber du erlaubst ihm auch, dir weit bessere Dinge zu schenken, Gaben zu schenken, die du je gehabt hast. Frage für uns dabei ist, vertrauen wir, dass Gott so gut ist, dass er es gut meint? Abraham kannte Gottes Güte. Er hat ein ganzes Leben bisher gemerkt, boah, Gott ist gut. Und deshalb hat er ihm vertraut. Und deshalb blieb er auch in diesem schweren Weg unerschütterlich. Und dazu kommen wir in den nächsten Versen, Vers 7 bis 14. Ein Glaube, der sich unerschütterlich auf Gottes Fürsorge verlässt. Ja, Abraham und Isaac sind gemeinsam eben auf diesem Weg zum Berg. Es ist ein sehr berührendes Gespräch, Vers 7 und 8. Da sehen wir die innige Beziehung, die hier herrscht. Also Abraham ist kein ferner Vater, sehr weit weg, sondern wir sehen hier dieses, mein Vater, mein Sohn. Isaac ist wahrscheinlich ein Teenager zu dieser Zeit und er ist ein schlauer Junge, der merkt, dass etwas fehlt. Das Wichtigste fehlt. Sie gehen zum Brandopfer, aber da ist kein Tier. Was ist da los? Abrahams Antwort in Vers 8 ist erstaunlich. Es drückt Hoffnung und Vertrauen aus. Abraham weiß nicht, wie das alles, was passieren wird, aber er weiß eine Sache. Gott wird irgendwas Wunderbares machen. Wie wir in der Textlesung gehört haben, Abraham traute Gott sogar zu, dass er Isaac wieder lebendig macht. Jedenfalls ist seine Antwort prophetisch. Gott wird sorgen. Seinerseits musste Isaac sehr schnell gecheckt haben, was eigentlich abgeht und das auch akzeptiert, denn einmal oben geschieht alles sehr schnell, ohne Zögern. Der gibt sich auch hin. Ja, man kann Vers 9 bis 11 wirklich eine dramatische Szene vorstellen. Das wäre gut für einen Film. Isaac wohl voller Angst und Zittern, trauernd vielleicht, aber schicksalsergeben. Er lässt sich von seinem Vater binden, hinlegen, williges Opfer. Mit viel Leid, aber auch entschlossen ergreift Abraham das Messer, legt es an Isaacs Hals. Isaac vielleicht Augen zu, Herz rasend. Und kurz bevor es nicht mehr geht. Abraham! Abraham! Keine Sekunde zu früh. Prüfung bestanden, Abraham. Vers 12. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Abraham hat kein bloß Liebenbekenntnis, sondern wahren Glauben. Abraham ist nicht halbherzig mit Gott unterwegs, sondern fürchtet ihn wirklich. Abraham vertraut Gott nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich, real. Abraham liebt Gott so sehr, dass er bereit ist, sein Bestes zu geben. Gott ist ihm wichtiger als seinen einzigen Sohn. Das hat Gott erfahren. Abrahams Liebe, Abrahams Hingabe, Abrahams Vertrauen, nicht nur in der Theorie, sondern in der Tat. Und Gott, der niemandem jemals etwas schuldig bleibt, gibt nicht nur Isaak zurück, sondern sorgt auch tatsächlich für ein Opfertier, der anstelle von seinem Sohn aufgeopfert wird, Vers 13. Ja, an diesem Tag vertraute Abraham Gott als demjenigen an, der für seine Kinder sorgt. Warum? Weil er die letzten Jahrzehnte das schon oft gesehen hat und deutlich erlebt hat. Gott war schon immer treu und vertrauenswürdig. Und deswegen konnte er diesen schweren Weg unerschütterlich gehen. Und Gott hat noch einmal nicht enttäuscht. Und ihr Lieben, Abrahams Gott ist unser Gott. Abrahams Worte dürfen unsere Worte sein. Gott wird für uns seine Kinder sorgen. Immer. Wie Abraham erlebt hat, dürfen wir auch wissen, dass wer dem Herrn vertraut, wird erleben, dass Gott ihm niemals ersatzlos etwas wegnimmt. Gott belohnt Glauben reichlich. Was wir abgeben, macht Gott in noch vollerem, besserem Maß wieder gut. Gott bleibt uns nie schuldig. Wir werden Gott nie mehr geben, was er uns nicht in viel höherem Maß uns wieder gibt. Woher wissen wir das? Das ist interessant, Vers 14. Abraham errichtet ein Denkmal auf diese Wahrheit, also Gott wird sorgen, Gott wird für seine Kinder sorgen. Er nennt diesen Ort, Gott wird sorgen. Und dafür wird es auch bekannt sein, die Menschen werden sagen, ah ja, das ist der Hügel, wo Gott gesorgt hat. Kenne ich. Coole Geschichte. Abraham hat aber wohl nicht geahnt, wie passend dieser Name war. Denn wo findet das alles statt? Berg Moria. Wo ist Berg Moria? 2. Chronik 3,1 macht uns deutlich, das ist der spätere Jerusalem. Der Berg, wo der Tempel gebaut wurde, wo geopfert wurde für das Volk, Tag ein, Tag aus. Und was ist auch auf diesem Berg passiert? Später noch, das Opfer schlechthin wurde gekreuzigt, Jesus Christus. Auf diesem Berg. Auf diesem Berg hat Gott gesorgt. Der Beweis der Beweise, dass Gott für sein Volk sorgt. Wie Isaak und noch viel bedeutender gab sich Jesus Christus willig für uns hin. Wieder und nur noch viel mehr wurde Jesus von Gott selbst als Sündopfer bereitgestellt. Und wieder für Isaak, der an Isaaks Stelle gestorben ist, wurde auf diesem Berg, auf diesem gleichen Berg, Jesus stellvertretend für uns aufgeopfert. Der Gerechte für uns ungerechte Menschen. Auf diesem Berg hat Gott somit für die Vergebung und die Errettung seines Volkes gesorgt. Gott sorgt viel mehr für uns, als Abraham damals je geahnt hat. Aber die Wahrheit ist noch grandioser. Wie Abraham auf diesem Berg seine Liebe unter Beweis stellte, stellt Gott auf diesem Berg seine Liebe unter Beweis. Damals sagte Gott zu Abraham, nun weiß ich, dass du mich liebst, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Gott sagt zu uns auf diesem Berg, nun wisst ihr, dass ich euch liebe, weil ich meinen einzigen Sohn nicht verschont habe, um euretwillen. Ihr Lieben, manchmal fragen wir uns, liebt Gott uns wirklich? Meint er wirklich gut mit mir? Wenn er von mir etwas fordert, etwas Wertvolles fordert oder vielleicht auch vorenthält, was ich gerne hätte, ein Wunsch. Woher weiß ich, dass er mich wirklich liebt, dass er wirklich gut meint? Vor vielen Jahren habe ich eine E-Mail von einer Frau bekommen. Sie war bereit, Jesus aufzugeben, weil sie keinen Mann gefunden hat. Für sie war das ein Beweis, dass Gott sie nicht liebt. Sie hat das mit Gottes Liebe verbunden. Mangelnder Mann, Gott liebt mich nicht. Aber sie hat diesen Beweis für die Liebe Gottes am falschen Platz platziert. Und wo machen wir das? Wir sind oft versucht, unsere Mängel, unsere Kämpfe, unsere unerfüllten Wünsche, auch vielleicht unser Leid, mit Gottes mangelnder Liebe zusammenzubringen. Aber Gott sagt uns, schau nicht da, schau hin zum Kreuz. Das Kreuz ist mein Beweis. Römer 8, 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ein größerer Beweis der Liebe kann es nicht geben. Freund, wenn du Gottes Liebe noch nicht angenommen hast, sondern immer noch Liebe irgendwo in der Welt suchst, denkst du, dass du eine größere und bedingungslosere Liebe, Annahme und Hingabe finden wirst, als die von Gott, die er zeigt auf dem Berg, die gezeigt hat auf dem Berg? Menschen werden dir oft Liebe versprechen. Oder du wirst vielleicht oft von Menschen Liebe erhoffen. Und sie werden teilweise ihr Bestes versuchen, aber sie werden auch oft uns enttäuschen. Sei es ein Vater oder Mutter, ein Ehepartner, ein enger Freund. Wie oft wurdest du schon enttäuscht? Gott verspricht uns nicht nur Liebe, sondern sie auch auf der größtmöglichen Art und Weise unter Beweis gestellt hat. Konkret. Das Kreuz erinnert uns davon. Geschwister, wenn wir das wirklich glauben, wenn wir uns fest in Gottes Liebe wissen, würde das uns auch nicht wie Abraham unerschütterlich machen, was unser Vertrauen auf Gottes Fürsorge betrifft? Würden wir auch nicht bereit sein, wirklich schwierige Täler durchzugehen, weil wir wissen, Gott ist mit uns? Weil wir wissen, er liebt uns wirklich. Er meint es gut. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich weiß, er meint es gut. Weil ich zum Kreuz schaue, wow, ja, er meint es gut. Auf dem Berg hat er für uns gesorgt. Das ist ein Beweis, er wird für dich sorgen. Gott hat keine Kosten, Mühen gescheut, um das zu beweisen. Wenn Abraham in seiner Krise an Gottes Verheißung festhielt, aufgrund dessen, dass Gott so oft schon seine Treue und Liebe bestätigt hatte, wie viel mehr wir, die eine unübertreffbare Bestätigung von seiner Liebe haben. Diese Liebe und Selbsthingabe Gottes ist die Grundlage für unser vertrauensvolles Leben. Es ist auch die Grundlage für unser vertrauensvolles Gehorsam. Darum geht's in den letzten paar Versen. Die vertrauensvolle Gehorsam bekräftigt Gottes Verheißung. Verse 15 bis 24. Der Engel des Herrn war noch nicht fertig mit Abraham. Er hatte noch eine zweite, ausführlichere Botschaft. Vers 15. In Vers 16 sehen wir, dass dieser Engel tatsächlich Gott selbst ist, weil er spricht dann von mir, von ich, also von mir. Und dabei schwört Gott bei sich selbst. Und warum? Weil es keinen Höheren als Gott gibt. Ja, man schwört immer bei irgendwas Höheres als sich selbst. Es gibt nichts Höheres als Gott. Er schwört bei sich selbst. Ja, er zeigt damit die Ernsthaftigkeit von dem, was er meint. Er, der nicht lügen kann. Er, der Höchste ist. Er schwört bei sich selbst. Ich will das unterstreichen. Das, was er Abraham schon oft gesagt hat, sagt er nochmal wieder, Vers 17 und 18, und jetzt mit einem unzerbrechlichen Gelübde. Und was neu dazu kommt, ist noch die Zusicherung, dass Abraham und seine Nachkommen Feinde erobern werden und Gebiete einnehmen werden. Auch spannend, denn das ist später genauso gekommen, wie Gott versprochen hat. Erstens ließ Gott Abrahams Nachkommen innerhalb einiger Generationen zu einer großen Nation werden. Und diese Nation Israel hat das Land Kanaan erobert und die umliegenden Feinde nach und nach besiegt. Aber auch das ist nur ein Vorschatten einer noch größeren Realität. Denn hier geht es eigentlich um den einen Nachkommen Abrahams, Jesus, durch den Gott nicht nur sein Volk errettet, sondern Menschen auch aus allen Nationen zu sich bringt und segnet. Ja, als Jesus am Kreuz starb und am dritten Tag auferstand, wieder aus dem Grab hervorgegangen ist, hat er die größten Feinde von uns Menschen vernichtet. Ja, Sünder, Tod, der Teufel. Und danach, durch die Verkündigung dieses Sieges, nennt man das Evangelium, gute Nachricht, hat Jesus durch seine Jünger neue Gebiete, Völker, Nationen und Stämme für sein himmlisches Reich erobert. Und deswegen sagte Jesus in Matthäus 16, 18, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Erfüllung dieser Verheißung hier von Gott. Du wirst die Tore deiner Feinde in Besitz nehmen. Das macht er jetzt, aktuell. Nicht nur im Hachinger Tal, sondern da überall, wo sein Volk das Evangelium verkündigt. Gott hat im vollen Maß seine Verheißung erfüllt. Voller, als Abraham zu dieser Zeit noch geahnt hat. Nun, warum hat Gott das erfüllt? Weil er treu ist? Ja. Weil das sein Plan ist? Ja. Aber das ist nicht der Grund, der hier genannt wird. Zweimal in Vers 16 und Vers 18 haben wir den Grund. Und das ist Abrahams Gehorsam. Wegen Abrahams Gehorsam erfüllt Gott seine Verheißung. Okay, aber langsam. Wie ist es denn? Haben wir nicht schon öfters gehört in den letzten Wochen, dass Gott einseitig den Bund mit Abraham eingeht? Und dass Gott die ganzen Segnungen unverdient auf Abraham kommen lässt? Ja, auf jeden Fall. Was ist es denn? Ist es Gottes unverdiente Geschenk, unverdiente Gnade oder ist es jetzt Abrahams Gehorsam? Ja. Wir machen eine Trennung zwischen beiden Sachen. Die Bibel kennt das nicht. Diese Realitäten werden nicht gegeneinander ausgespielt. Gottes Plan mit Abraham war fest und unumstößlich. Es war nicht von Abrahams Gelingen oder Scheitern abhängig. Das haben wir in den letzten Kapiteln sehr oft gesehen. Und Abrahams weitere Geschichte hat das auch gezeigt. Er hat oft gescheitert. Gott musste eingreifen, oft, um das, was er gemacht hat, gut zu machen, wieder gut zu machen. Aber Gott will auch, dass die Menschen, die er beruft, nicht nur theoretisch, sondern in der Tat ihm vertrauen, was sich in Gehorsam ausdrückt. Ja, denn seine Verheißung erfüllt er nicht Heuchlern, die nur ein leeres Lippenbekenntnis haben, sondern Kindern, die ihn wirklich lieben und von Herzen vertrauen. In Jakobus 2, Vers 22 und 23 wird diese Geschichte erwähnt. Und da wird gesagt, dass Abrahams Glaube durch diese Tat vollkommen wurde. Was meint er damit? Das wurde als echt und erprobt, erwiesen. Dadurch erfüllte sich eben, was wir schon über Abraham wissen. Ja, aus früheren Kapiteln. Da steht, Abraham glaubt Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und man kann es so formulieren. Im Kapitel 15 lesen wir, dass der Glaube allein ohne Werke rechtfertigt Abraham. Und jetzt in Kapitel 22, diese Werke rechtfertigt seinen Glauben. Also das zeigt, dass sein Glauben echt ist. Abrahams Glaubenbeweis macht sichtbar, dass er tatsächlich den Erben von Gottes Verheißungen ist. Weil Erben Gottes lieben ihn. Erben Gottes gehorchen ihm. Erben Gottes vertrauen ihm. Und das ist ein Beweis. Ja, der ist wahrhaft der Erbe. Deshalb gilt in der Tat, wegen Abrahams Gehorsam empfing er den Segen. Aber ich habe gerade gesagt, Abraham hat viel verbockt, viel gescheitert. Was haben wir damit? Also was tun wir damit? Also können wir Abraham vertrauen, dass er immer gehorsam sein wird? Können wir uns selbst vertrauen, dass wir immer gehorsam sein werden? Nein! Der Punkt ist hier nicht, Abraham hat es gut gemacht. Sondern Gott zeigt, dass es immer wegen Gehorsam, dass er auch segnet. Aber nicht immer unser Gehorsam, aber immer Jesu Gehorsam. Wegen Jesu Gehorsam segnet er. Und wegen Jesu Gehorsam ist alles sicher, was er uns verheißt. Nun, warum ist es wichtig, dass wir auch über Gehorsam reden, inmitten von so viel Zuspruch, die Gott uns gibt? Viele meinen, dass es reicht, einfach die richtigen Dinge zu wissen und anzunehmen und sich auch an den richtigen Ritualien teilzunehmen, aber sie führen keine echte Beziehung mit Gott. Da ist kein Vertrauen, kein Gehorsam, das ist wie die alte Tante, die Großtante, die ganz weit weg ist. Keine Furcht, keine Liebe, mein Leben ist nicht nach Gott ausgerichtet. Und wenn das uns beschreibt, sollen wir uns nicht einreden, dass wir Kinder, Erben oder Empfänger dieser Verheißung sind. Vielmehr zeigt es, dass wir keinen echten Glauben haben. Das Leben im Glauben, zu dem Gott uns beruft, ist ein Leben, das tatsächlich nach Gott ausgerichtet sein muss. Und wir werden keine perfekte Gehorsam Gott bringen können. Und Gott sei Dank hat er dafür gesorgt in Jesus Christus. Er ist der perfekte Gehorsame Nachkomme Abrahams. Aber Gott will Beziehung. Er will, dass wir ihm vertrauen. Er will, dass wir echten Glauben haben. Und echter Glaube bedeutet Leben in Gehorsam. Das ist wahre Glaube. Das sind die wahren Erben. Nicht Scheinglaube, sondern echter Glaube empfängt die Verheißungen Gottes. Und mit diesem Ausblick endet auch unsere Stelle. Wir haben in den letzten Versen ein paar Informationen, die erst einmal irrelevant scheinen. Ja, Abraham kehrt nach Beersheba zurück, Vers 19. Und kurze Zeit später kommt Neuigkeiten aus der Heimat, Vers 20, dass sein Bruder auch Nachkommen bekommen haben. Einige mehr als Abraham, die werden auch alle aufgelistet. Also Abraham hat 2 Söhne, Ishmael und Isaac. Nahor hat 12 gleich bekommen. Aber besonders und wichtig sind nicht die Söhne, sondern die eine Tochter oder Enkelin, die erwähnt wird. Aus Nahor geht die Rebekka hervor, Vers 23. Und Rebekka wird die Frau von Isaac werden. Und gemeinsam werden sie die Segenslinie Abrahams fortführen, die mit Jesus Christus endet. Gottes Plan geht unaufhaltsam voran. Für Abraham, für uns. Gott zeigt, Gott beweist, er ist uns völlig hingegeben. Ja, das bewies er deutlich. So zeigt er uns, dass er uns liebt. Ihr Lieben, vertrauen wir ihm. Und wie zeigen wir ihm, dass wir ihm vertrauen? Ich bete.